sollte gerade herausgesprochen werden, sodass andere verstehen können, wie die Dinge wirklich liegen. Wenn jemand ein Dieb ist und die Menschen darauf hingewiesen werden, dass er ein Dieb ist, so entspricht dies der Wahrheit, obwohl es unangenehm ist für die Person. Obwohl die Wahrheit also manchmal unangenehm ist, sollte man sich nicht scheuen, sie auszusprechen. Wahrhaftigkeit sollte, man setzt voraus, dass die Tatsachen zum Nutzen anderer, so wie sie sind, dargestellt werden. Das ist die Definition von Wahrheit. Ich will nochmal Prabhupadas Definition eben von Asamoha, Freiheit von Zweifeln und Täuschung, beschreiben. Freiheit von Zweifeln und Täuschung kann von demjenigen erlangt werden, der nicht zögert und der die transzendentale Philosophie versteht. Langsam aber sicher wird er frei von Verwirrung. Nichts sollte blind akzeptiert werden, alles sollte mit Sorgfalt und Vorsicht geprüft werden. Nun, in diesem kleinen Absatz ist ein ganz wichtiges Geheimnis des spirituellen Lebens enthalten. Hier heißt es, dass man nicht zögern sollte, wenn man frei von Zweifeln sein will. Worin sollte man nicht zögern? Sollte man nicht zögern, eine Mahlzeit, die einem angeboten wird, anzunehmen? Oder was sollte man, wo sollte man nicht zögern? Wer hat eine Idee? Wenn du frei werden willst von Zweifeln, worin solltest du dann nicht zögern? Es ist actually ein total schwieriger Punkt. Wollt ihr was sagen?
Man sollte nicht zögern, Krishnas Tradition
aufzunehmen. Du hast auf etwas ganz Wichtiges hingewiesen. Wir sollten nicht zögern, die Unterweisung in den Heiligen Schriften zu befolgen. Erst wenn wir diese Unterweisung, die in den Heiligen Schriften gegeben werden, befolgen, können wir auf eine Ebene kommen, wo wir frei sind von Zweifeln und von Täuschung. Nun, der intelligente Zuhörer, der nicht ermüdet ist sogar von einem langen Fußmarsch, würde an dieser Stelle einen schweren Zweifel entwickeln. Wieso kann man sagen, um frei zu werden von Zweifeln, muss man eine Version von Wahrheit akzeptieren? Ich meine, wir haben ja gerade Zweifel, wieso können wir denn einfach was akzeptieren? Versteht ihr das? Das ist die Frage. Wenn ich sage, wenn zum Beispiel ich sage, ich habe Zweifel im Krishna-Bewusstsein und Arjuna sagt mir dann, ja, du musst die Schriften akzeptieren, dann werde ich sagen, du, das hilft mir schrecklich wenig, denn ich kann deine Schriften nicht akzeptieren, weil ich ja Zweifel habe. Hier sagt Prabhupada, um frei zu werden von Zweifeln, sollen wir die Version der Heiligen Schriften akzeptieren und einfach nicht zögern, sie auszuführen. Was ist jetzt los? Ist das hier noch eine ernstzunehmende Versammlung von ernstzunehmenden Menschen, die über spirituelle Wahrheiten sprechen? Oder was geschieht hier? Was ist das für ein Argument? Ich möchte euch gerne helfen. Krishna kann nicht wahrgenommen werden mit unseren materiellen Augen. Wir alle schauen in diese Welt durch eine bestimmte Brille. Einer, der eine Brille braucht, hat eine bestimmte Sehdefizienz. Er kann nicht sehen. Er braucht deswegen die Hilfe einer Brille. Jeder Mensch zieht sich so eine Brille auf im Leben, in seinem Leben. Diese Brille lässt ihn urteilen, was richtig und was falsch ist. Diese Brille lässt ihn urteilen, was angenehm ist und was unangenehm ist. Mir ist das heute aufgefallen, als wir so schön gesungen sind und gelaufen sind durch diese Badenden. Nicht? Einer hat uns gefragt, seid ihr närrisch? Nicht? Seid ihr närrisch? Hat er. Das heißt so viel, wie seid ihr verrückt? Und andere haben sich gefreut, endlich ist was los und, you know, und überhaupt, die Leute sind gut, die Stimmen stimmt, da kann man richtig mit grooven, hatte gestern jemand gesagt zu unserem Bhajan, nicht, dass diese beiden vom österreichischen Rundfunk, haben gesagt, das ist eine Musik, da kann man richtig mit Grooven sagen, junge Leute, wo man so tief reingehen kann, im Takt mitgehen kann. Das ist so ungefähr Grooven, falls ihr das noch nicht herausgekriegt habt. Nicht? Da kann man richtig mit Grooven. Andere sagen, seid ihr denn närrisch? Was ist denn los mit euch? Jeder schaut uns durch eine bestimmte Brille an und diese Brille entscheidet, ob der das gut findet oder schlecht findet und so weiter. Diese Brillen sind nicht so einfache Brillen wie Sonnenbrillen oder Seebrillen, die sind unsichtbare Brillen. Sie können auch verglichen werden mit Landkarten. Wenn ich eine Landkarte habe, zum Beispiel, sagen wir, ich will nach Lindau und habe eine Landkarte von diesem Gebiet, die stimmt, wird mir die Landkarte helfen, aus diesem Gewimmel aus Bäumen und Wiesen und Bergen und Hochspannungsleitungen und alles, was ich sehe, meinen Weg zu finden. Stellt euch nun jedoch vor, ich hätte eine Landkarte nicht von Vorarlberg, sondern von Niedertirol oder Niederbayern, noch schöner, wo Hermann herkommt. Ich würde dann diese Landkarte in dieses Gewimmel von Bäumen, Wiesen, Feldern, Straßen und Hochleitungsspannungen hereintun und ich würde sicherlich nicht in Lindau ankommen. Ich hätte schon Schwierigkeiten, meinen Standort, meinen Ausgehungspunkt auszumachen. Nicht? Wenn man die falsche Sicht hat oder durch die falsche Brille hinausschaut, den falschen Darschan hat, dann ist es nicht möglich, in diesem Leben richtig von falsch zu unterscheiden. Und es ist nicht möglich, seinen Ausgangspunkt zu finden und seinen Bestimmungsort zu finden. Die Heiligen Schriften könnt ihr vergleichen mit Landkarten, die uns gegeben werden in unsere Wirklichkeit hinein, so von transzendentale Landkarten, die uns helfen, in dieser Wirklichkeit oder in unserem materiellen Leben unseren Weg zu finden. Und deswegen sollte man nicht zögern, diese Heiligen Schriften und die Unterweisung anzunehmen. Angenommen, Arjuna oder wir wollen nach Lindau und jemand, und wir sind nicht uns genau sicher, wie wir gehen sollen, und jemand kommt und sagt, hier ist eine Landkarte. Wenn wir diese Landkarte, wir müssen zunächst dann überprüfen, ob diese Landkarte stimmt oder nicht. Und ich würde vorstellen, das Einzigste, das Beste, um herauszufinden, ob eine Landkarte stimmt oder nicht, ist zu sehen, ob wir unseren Ausgangspunkt finden können. Nicht? Können wir sehen, hier sind wir. Nicht? Kennt ihr das, wenn man im Wald spazieren geht, dann ist da so eine riesen Landkarte und steht bumm, so ein roter Punkt. Wie heißt dieser Punkt? Standort. Oder wie? Kennpunkt, oder wie? Standort. Hier stehen Sie, Gentlemen. Und dann guckt man sich um und sieht da so Zeichen, ja, und hier so, und hier. Hat ein Vertrauen und sagt, ja, okay, Wanderweg geht so längs. So komme ich an. So wird uns, und so sollten wir auch, wenn wir die spirituellen Schriften fliegen, die Heiligen Schriften, denen wir ja folgen müssen, wie man einer Landkarte folgt, ohne zu zögern, einfach Marsch, vorwärts, sollten wir herausfinden, ob wir unseren Standort wiedererkennen können. Als ich zuerst mal die Bhagavad Gita in die Hand nahm, hatte ich so geblättert, das erste Kapitel war wahnsinnig schwierig für mich zu verstehen, aber im zweiten Kapitel habe ich so viele Dinge gefunden, wo ich wirklich sehen konnte, damit bist du gemeint. Nicht, ich hatte über die Seele gehört, was mich niemals gab es eine Zeit, du, noch ich, noch all diese Könige existierten und sie werden in der Zukunft nicht aufhören zu sein. Das war für mich total stimmig, weil ich eigentlich überzeugt war, dass ich ewig bin, ewige Seele. Und ich hatte dann Griffe aus dem Insektenkönigreich. Ich hatte dann andere Dinge gefunden, die mich total überzeugten, Hiermit bist du gemeint. Eine bedingte Seele in der materiellen Welt. Und hab von diesen Erkenntnissen, die man gemacht hat, mein Vertrauen gebildet in die Heiligen Schriften, sodass es mir jetzt möglich ist, die Schriften zu akzeptieren und einfach auf Bereiche, auf ihre, in ihrer, in dem, was sie erklären können, zu befolgen, die mir mit meiner empirischen Logik zunächst einmal nicht zugänglich sind. Das ist ganz wichtig. Wir müssen irgendwie dazu kommen, jeder auf seine Art und Weise, die Schriften als Landkarten zu akzeptieren, die uns unseren Zugang zur Wirklichkeit erschließen, so wie sie ist, nicht nach unseren Brillen, nach unseren Verständnissen, die wir auch haben, sondern nach der Sicht und nach der Perspektive Krishnas, wie das Avatar uns gesagt hat. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Nun, ich möchte heute gerne ein bisschen aus den Heiligen Schriften darüber sprechen, wie es uns möglich sein kann, Krishna zu erkennen und unsere Beziehung zu Krishna zu erkennen. Ich habe hier ein kleines Seminar vorbereitet, aber keine Angst, ich werde nicht so lange machen. Zunächst einmal, wir sind hier auf so einer schönen Wanderung durch die Natur, dass es für uns alle möglich sein sollte, zu meditieren über unsere Beziehung zu Krishna und zu meditieren über Krishna. Wenn wir durch die Natur gehen, können wir meditieren über Krishna, und zwar in der Art und Weise, wie wir, was wir direkt, oder sagen wir mal über das, was wir direkt sehen. Wenn wir die Bäume sehen, können wir darüber nachdenken, wie diese Bäume die Haare Gottes sind. Nicht? Diese Welt ist, die Welt kann man sehen als ein Körper Gottes und die Bäume als die Haare. Nicht? Wenn man, wie manche von euch im See gebadet haben, im Bodensee, kann man darüber meditieren, wie Krishna die verschiedenen Elemente ist, darunter das Element Wasser. Du schwimmst in Krishna, sozusagen. Oder du kannst über Dinge nachdenken, die du gehört hast. Das heißt, genau wie ein Fisch niemals ohne Wasser existieren kann, so sollte der ein echter Gottgeweihter, einer, der sein Leben Krishna hingegeben hat, niemals existieren, ohne an Krishna zu denken. Ich spreche immer mit Devotees auf Pada Yatra, verschiedenen Devotees, und wir haben mit einem Devotee besprochen, wie wichtig es ist, an Krishna zu denken, am besten so oft und so viel wie möglich. Hm? So können wir dieses Denken an Krishna, können wir üben, indem wir einfach durch die Natur gehen. Wir hören jetzt das Zwitschern der Vögel. Wir können darüber nachdenken, wie die Vögel Krishnas künstlerischen Sinn ausdrücken. Wenn wir die Blumen sehen, können wir darüber nachdenken, wie diese Blumen geschaffen worden sind von Krishna und in die Natur hineingesetzt werden. Wenn wir über die Felder gehen und das Getreide sich im Wind wiegt, ich glaube, es ist noch nicht Getreidezeit. Was sieht man dann auf den Feldern? So kleines Getreide, was sieht man denn jetzt auf den Feldern? Mohn. Ne? Können wir darüber nachdenken, wie Krishna der ursprüngliche Same alles Existierenden ist? Wenn wir ein Gespräch führen mit jemanden und argumentieren, nicht? Wie heute Morgen hattest du, glaube ich, mit jemandem gesprochen, und Hermann hatte zwischen dem einzelnen Mantren immer hingehört, was du gesagt hast, nicht? Und er hat ein bisschen argumentiert, glaube ich. Ja, und ging ja nicht ganz ohne Stellungnahme zum Fleischessen in Port. Nicht? Es gibt drei verschiedene Arten von Gesprächen, und unter diesen drei Arten, das ist jetzt was für dein Notizbuch, Irena, gibt es eines Krishna, nicht? Das erste ist Jalpa, dass man einfach spricht, um zu sprechen, um ein bisschen sich, um loszusprechen. Es gibt so, kennt ihr das, diese inhaltslosen Gespräche, wo der andere nur wartet, bis ihr fertig seid und dann will er sein Senf sagen? Kennt ihr das? Ja. man hat das Gefühl, man redet gar nicht miteinander, sondern redet aufeinander los, nicht? Oder aufeinander ein und so weiter. Das nennt sich Jalpa, diese Art von Sprechen. Jalpa. Also einfach nur sprechen, sprechen, sprechen. Dann gibt es eine andere Art von Sprechen. Das sind, wenn zwei Leute miteinander sprechen und denen geht es gar nicht darum, um Wahrheit oder so, sondern einfach nur um Recht haben. Kennt ihr das? Nicht? Da gibt es Leute, die wollen, also so die chronischen Rechthaber, die wollen immer einfach nur, bang, die warten, die wollen einfach nur Recht haben, irgendwas sagen. Und dann gibt es Wada. Wada heißt, wenn zwei Leute zusammenkommen und versuchen, die Wahrheit zu finden. Und die Schlussfolgerung in solch einem Gespräch, das ist Krishna. Ich bin die schlussfolgende Weisheit oder Wahrheit, sagt Krishna. So kann man auch beim Reden meditieren über Krishna. Wenn einer nur so daherredet und das ergibt gar keinen Sinn, das nennt sich Jalpa. Wenn jemand zu einem redet und er will nur Recht haben, wie ein Polizist, nicht? Das gibt solche Art von Leuten, nicht? Dann nennt sich, ich habe das Sanskrit nicht mehr Sinn. Aber wenn diskutiert wird über spirituelle Dinge und dabei dann die Wahrheit versucht wird zu finden, dann das ist Krishna. Krishna sagt auch in der, oder ich will jetzt mal bibelisch sein, weil wir ja hier im Kloster Gäste sind, nicht? Wo immer sich Leute in meinem Namen versammeln, da bin ich gegenwärtig. Nicht? Halleluja. Das gibt es auch in Schriften, ein Auszug aus den Schriften, den Sanskrit-Schriften, wo es heißt, wenn immer Leute zusammenkommen und über meinen heiligen Namen singen, da bin ich gegenwärtig. Ja? Deswegen, gestern habe ich ein Interview gegeben und da hat mich der Interviewmensch gefragt, sag mal, wie geht das denn jetzt mal, es war das inoffizielle Teil des Interviews, also wo wir so miteinander gesprochen haben, wie geht das denn mit euch? Ihr müsst euch doch manchmal ganz schön streiten untereinander, hat er gesagt. Habe ich gesagt, ja, du, deine Beobachtung liegt auf der Hand. Wir, wir leben hier auf engstem Raum zusammen, wir haben nur so eine flüchtig errichtete Toilette, solche Plumpsklos mit und da drängelt sich morgens davor. Es kann schon da Konfliktsituationen vor der Toilette geben, nicht? Wenn man also raschestens den Ruf der Natur befolgen muss, nicht? Und wir leben auf engem Raum, in zwei Zelten leben wir. Aber wir singen den ganzen Tag Hare Krishna. Und durch dieses Singen von Hare Krishna haben wir einen Aufzug, der uns auf die spirituelle Ebene erhebt. Und deswegen sind wir auf dieser Ebene der Gemeinsamkeit und das Konflikt, die Konfliktpotenziale, die immer entstehen, wenn Menschen auf engem Raum zusammenleben, sind also größtenteils aus dem Weg geschaffen. Ist euch das mal aufgefallen, wie wir hier so ziehen? Es gibt kaum Streit. Arjuna sagt uns, wo es langs geht und wir folgen. Nicht? Und Malini kocht und wir akzeptieren jeden Zeitpunkt, den sie festlegt, nicht? Ja, auch in den Ding, nicht? Und das aber da singt oft vor, manchmal versinkt er sich, aber wie murmig, kommt vor, nicht? Und so weiter und so fort. Wir sind, dadurch, dass wir den heiligen Namen chanten, erfahren wir auf eine gewisse Weise Krishnas Präsenz, Krishnas Gegenwart und machen uns nicht mehr so viel über die verschiedenen Unterschiede, die zwischen uns erscheinen. Das ist eine praktische Erfahrung von Krishnas Gegenwart, die wir machen können und darum geht es mir ja. Letztendlich müssen wir verstehen, wenn wir versuchen wollen, Krishna zu erkennen, der höchste Herr wird nicht erreicht, ich lese mal was vor, was der Mundaka Upanishad, durch erfahrene Erklärung, nicht durch gewaltige Intelligenz und nicht einmal durch viel Hören. Er wird erreicht nur von demjenigen, den er selbst sich auswählt. Solch eine Person manifestiert er sich. Nicht? Dies ist ein wichtiges Verständnis. Wenn wir frei werden wollen von Zweifeln, sollten wir versuchen, ohne Zögern im Spirituellen nach der Landkarte zu gehen, die uns offenbart worden ist. Und dann, es wird nicht gesagt, dass wir blind folgen sollten, sondern wir können ja sehen, ob wir uns wiedererkennen, ob wir unseren Ausgangspunkt erkennen. Und dann, wenn wir dann so mit dieser Landkarte durch unser irdisches Dasein gehen, wird Krishna nicht darauf achten, ob wir so hochqualifiziert sind. Er wird den Devoti sich aussuchen und sich ihm zeigen. Krishna mit anderen Worten handelt nicht dadurch, dass er beeindruckt ist durch gewaltige Qualifikation. Krishna offenbart sich nicht dem intelligentesten Mann des Universums und den Doofen nicht, sondern er gibt plötzlich seine Barmherzigkeit, und zwar denjenigen, die sich bemühen, einfach ohne Zögern im hingebungsvollen Dienst zu handeln. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir frei werden von Zweifeln, diesen Blockaden, die uns immer wieder stoppen lassen auf unserem spirituellen Weg. Und wie gesagt, ich möchte euch empfehlen, aus eigener Verwirklichung, dass das Einfachste ist, wenn man es lernen will, nach den Heiligen Schriften zu handeln, nach dieser Landkarte zu gehen, muss man einfach sehen, ob man sich wiedererkennt. Man sollte unbedingt seinen Standort herausfinden, und dann erst kann man richtig gehen. Jemand, der sich immer etwas, der seinen Standort nicht weiß, der wird große Schwierigkeiten haben im spirituellen Leben. Nichts ist schwieriger für die meisten Menschen, als ihren eigenen Standort zu akzeptieren, nebenbei gesagt. Es gab einmal einen Mann, der sein ganzes Leben auf einen Spiegel schaute, der so eine Delle hatte. Delle ist ein norddeutsches Wort, was in diesen breiten Kreisen nicht bekannt sein wird. So eine Wölbung oder so ein gebogenes Sache. Nicht? Und er schaute in diesem Spiegel, und das Spiegelbild, was er bekam durch diese Sache, war, dass er der schönste Mensch im Universum war. Ungefähr so schön wie Helmut Kohl, hätte ich fast gesagt. Helmut Kohl ist nicht sehr schön. Sagen wir Michael Jackson, oder wer ist ein schöner? Wer ist ein schöner Mann? Was meintet ihr? Wer ist ein schöner Mann? Red Pitt. Red Pitt. Also Red Pitt. Gut. Der rote Pitt, der ist ein schöner Mann. Wie sieht er aus wie Hermann, der auch rote Haare hat, oder noch schöner? Red Pitt. Also, heißt du Red Pitt? Brad, ach so, Entschuldigung. Also Brad Pitt. Nehmen wir mal an, wir kennen ihn jetzt. Kennt einer von euch Brad Pitt? Noch nicht.
Ein Schauspieler.
Wo spielt er? Brad, ja, australisch, glaube ich. Ne? Englisch oder Englisch. Ne? Also Brad Pitt, auf alle Fälle. Brad Pitt ist ein schöner Mann. Nicht? Und so war dieser Mensch, war auch davon überzeugt, dass er, wenn er immer, er schaute in seinen Spiegel und sah sich als wunderschönen Mann. Aber er war abgrundtief hässlich. Nun, weil jedoch der Spiegel eine Wölbung hatte, also so gebogen war, sah seine krumme Nase gerade aus, nicht? Und sein nach links ausgerutschtes Kinn sah am richtigen Platz aus, nicht? So war das. Nur eines Tages schenkte ihm jemand einen guten Spiegel, der genau hinhaute, also so ein Kristall-Rosenthal-Spiegel, und er sah sich an und merkte, dass er abgrundtief hässlich war. Nicht? Weil er jetzt einen echten Spiegel hatte. Dieser falsche Spiegel, wie man sie in so Spiegelkabinetts auf dem Jahrmarkt, im Zirkus findet, der hatte ihm die ganze Zeit ein falsches Bild von sich gegeben. Nun, was denkt ihr wohl, was er tat, als er den richtigen Spiegel sah? Er hat ihn zerschlagen, genau. Du warst dabei.
Du hast ihn zerschlagen.
Nein. Der hat ihn zerschlagen. So geht es mit Menschen, die plötzlich die Wahrheit über sich herausfinden, die plötzlich ihren wirklichen Standort finden in der materiellen Welt. Die werden manchmal so gestört, dass sie einfach denjenigen, der ihnen das sagt, oder die Heiligen Schriften, die ihnen das sagen, ablehnen. Das Avatar war dabei. Das passiert. So, wir sollten, wenn wir uns den spirituellen Schriften nähern, sehr vorsichtig sein, weil sie manchmal nicht unsere hohe Meinung über uns selber bestätigen können. Manchmal sagen sie uns einfach, ja, du bist in Illusion. Freilich. Du bist in Illusion. Das sind ein paar Punkte, über die wir uns Gedanken machen können, wenn es darum geht, frei zu werden vor Zweifel. Ich merke es, ich habe überhaupt nicht hier meine schönen Notizen, die alle so geordnete Wahrheiten beinhalten, zur Hilfe genommen, sondern einfach drauf losgesprochen. Hoffentlich konntet ihr aus den vielen Informationen etwas herausziehen. Habt ihr zu diesen Punkten irgendwelche Fragen?
Ja. Sofort, also
bitte.
Also ich schnitze nur zu dem Thema, die schon so, also.
Allgemein, ja.
Ja. Genau. Der Krishna ist für euch, so wie bei uns zum Beispiel der Gott, oder
wie? Ja. Ja. Krishna ist eines der vielen Namen von Gott. Es gibt Namen wie Jehova oder Allah und so weiter. Ist der gleiche Gott. Das Beispiel, was euch vielleicht hilft, das zu verstehen, ist die Sonne. Die Sonne heißt bei manchen Leuten The Sun. Bei Brad Pitt zum Beispiel. Ne? der würde sagen The Sun. Der ist ein ganz anderer Name als die Sonne, aber drückt das Gleiche aus. Genauso ist Krishna eines der verschiedenen Namen für Gott.
Aha, und es ist nicht die normale Bibel, wo wir auch haben,
Dass wir befolgen, wo ich gesagt habe, die Heilige Schriften, das ist, damit meine ich auch die Bibel, die fällt auch in diese Kategorie rein. Wir lesen hauptsächlich solche Schriften wie die Bhagavad Gita. Bhagavad Gita noch nie gehört wahrscheinlich. Bhagavad Gita, das lässt sich nachholen. Bhagavad Gita ist so ein Werk, was von Krishna offenbart worden ist und ist eines der vielen heiligen Schriften, die es auf dem Planeten gibt. Ja.
Ihr seid ja Vegetarier, oder?
Und wie?
Du esst den Fleisch, also schmeckt es euch so nicht, oder?
Ja.
Es schmeckt doch gut.
Eine gute Frage, ja. Mit den unser Hauptgrund, weshalb wir kein Fleisch essen, seht ihr dort auf der Wiese. Ich würde mal Folgendes, wir könnten ja mal ein Küchenmesser aus der Küche holen, Malini, und es dir geben, dass du dir den da abstichst.
Na, das könnte ich nicht.
Ja, das ist egal.
Wir auch nicht.
Aber du musst jetzt sehen, wenn du jetzt zum Metzger gehst, hat dieser unzivilisierte, brutale Mensch, der ist ein Verkäufer, aber einer da drin, ist mit dem Messer gekommen und hat die Leute da abgestochen. Ich kann euch sagen, wir leben mit denen zusammen und sehen tatsächlich, dass das Wesen sind, genauso wie du und ich. Also ganz genau, wir, die ziehen uns den Wagen. Und heute zum Beispiel war es sehr heiß. Ich habe gehört, dass heute ein sehr heißer Tag ist, 30 Grad soll es gewesen sein. Und ich wurde dann so schlapp und müde beim Singen. Und dann sehe ich auf einen der beiden, und der schaut mich dann so an und sagt, weißt du, ich bin auch schlapp. Also das war so richtig so eine Kommunikation, nicht? Er war da mit der Zunge und hat gehechelt und ich habe mich verstanden gefühlt, nicht? Und ich habe ihn auch verstanden, nicht? Wir waren beide schlapp und ausgedörstet. Also ich habe in dem Augenblick so deutlich gesprochen, gespürt, das ist ein Bruder wie andere Gewalten Krishnas, mit denen ich gehe. Das ist ja ganz klar. Guck mal, deine spontane Reaktion, die du sagst, wo du sagst, nee, also jetzt komm, lass, jetzt gib mir nicht ein Messer und ich soll die abstechen. Das ist eine ganz natürliche Schwelle, die Gott in uns reingebaut hat, mit dem wir geschaffen worden sind, dass wir nicht, hier heißt es, dass wir Ahimsa, diese Gewaltlosigkeit haben. Nun, durch Fleisch essen, tut man diese ganz natürliche Schwelle im Grunde genommen übergehen und wird zum Mörder oder wird zu einem Mitglied in der Mördergesellschaft. Das ist ja ganz offensichtlich. Also da braucht man nicht groß zu philosophieren. Der Grund, weswegen wir Vegetarier sind, ist da auf der Weide. Nun, wenn ich das ein bisschen sagen wir mal, noch besser, noch philosophisch erkläre, sind wir Vegetarier, weil Tiere auch die Seele, auch Teile Gottes sind. Und du kannst nicht Gott zufriedenstellen, wenn du den kleinen Bruder ermordest. Seid ihr Schwestern oder? Das ist eine Schwester. Ja, du bist mir eine Freundin. Wie alt bist du?
10,
toll. Und du 16 wahrscheinlich.
15,
auch gut. So die kleine Schwester kann, glaube ich, noch nicht so viel Mathematik wie du.
Ja.
Kann man sagen.
Ja.
Würde dein Vater zufrieden sein, wenn du einfach, weil die nicht so intelligent ist, sagst, Paddy, ich habe die unintelligente kleine Schwester heute erhängt. Nur zum Beispiel, keine Angst, wir sind gute Leute, gute Gesellschaft. Nee, so ist es, so kann man nicht Gottes Bewusstsein praktizieren, wenn man sagt, ich habe den kleinen Bruder, den Ochsen, umgebracht. Das geht nicht. Das ist total unmenschlich. Und der Beweis dafür, dass es unmenschlich ist, ist deine ganz natürliche Reaktion, dass du sagst, nee, mit dem Messer jetzt den Ochsen, das kann ich nicht. Das wird gemacht. Wenn du dein Kalbsfilet oder dein Rindfleisch aus echt Vorarlberger Kultur nicht und so weiter auf den Tisch legt, dann ist das grausamste Geschehen. Der ist einfach unschuldig so reingetrottet im Schlachthof und da hat jemand ihm einen Todesstoß versetzt, entweder Bolzenschuss oder was immer die heutzutage machen. Außerdem ist Fleischessen, also jetzt mal, guck mal, ihr seid junge Mädchen und ihr müsst ein bisschen auf achten auf die Gesundheit, nicht? Sehr, sehr ungesund. Fleisch. Ich rede jetzt nicht von dieser verrückten Rindseuche oder wie das heißt. Nee, habt ihr davon gehört, diese verrückten Rinderwahnsinn, genau. Ich rede jetzt nicht von der Rinderwahnsinn.
Rinderwahnsinn.
Arjuna, jetzt wissen wir, dass du qualifiziert bist. Du hast eben Rinderwahn gesagt und Arjuna hat sich so verstanden, als würdest du Vrindavan sagen. Das heißt ein heiliger Ort in Indien. Und, so das zeigt, wie Arjuna immer in spirituellen Gedanken vertieft ist. Ganz verlegen geworden. Ja. So, das ist sehr ungesund. Wisst ihr, dass schon die Materialisten das herausgefunden haben? In England musst du weniger Krankenversicherung bezahlen, wenn du ein Vegetarier bist, weil Vegetarier nicht leicht krank werden. Muss weniger bezahlen. Ja. Solltet unbedingt Vegetarier werden. Das ist manchmal, wie macht man es den Eltern klar, nicht?
Ja, mein Vater ist dagegen.
Ja, ja, ja. Ich würde ihm einfach vielleicht aufklären. Es gibt tolle Broschüre, die Irena, das ist hier Irena, die könnt ihr euch das zuschicken. Irena ist von Zürich und in Zürich haben wir so eine Broschüre über vegetarische Ernährung rausgebracht. Du kannst sie vielleicht zuschicken, einfach, dass man es dem Vater zeigen kann und vorlegen kann, dass er auch Vegetarier vielleicht wird. Oder ist er Metzgermeister?
Nein, nein.
Ein Glück. Habt ihr noch andere Fragen? Eigener Standort. Was bedeutet das, den eigenen Standort zu erkennen? Bhaktivinoda Thakur spricht davon sehr überzeugend und sehr praktisch. Standort zu erkennen, muss man tun auf drei Ebenen. Erstmal, wo bist du physisch, wo bist du mental und wo bist du spirituell? Ich will es noch klarer machen. Physisch. Jeder von uns hat einen Körper mit bestimmten Eigenschaften, Vorteilen und Nachteilen. Ich zum Beispiel bin vor einem Jahr, habe nicht meinen eigenen Standort auf der physischen Ebene erkannt. Ich habe mich so übernommen physisch, dass ich schließlich in eine gesundheitliche Krise kam. Und es ist sehr wichtig, dass man physisch weiß, was man sich zumuten kann. Ich habe auf diesem Pada Yatra viel gelernt. Ich habe mich am Anfang gefragt, wo stehst du physisch jetzt? Und merkte, dass ich nicht die ganze Zeit gehen kann. Wenn ich das mache, dann habe ich wenig Chance, das ganz durchzumachen. Und habe dann ab und an, setze ich mich jetzt hier rauf und ruhe ein bisschen aus, mache mich weiter für die nächste Zwecke. Das Bhaktivinoda hat gesagt, das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wo wir physisch sind. Dazu gehört auch, dass man weiß, was man tun kann in seinem Leben. Nicht? Bist du, zum Beispiel, mach es sein, dass du denkst, du bist ein Brahmana, dabei ist das vielleicht nicht unbedingt deine Art. Nicht? Das kann gut sein. Mental heißt, du solltest wissen, wo deine Quellen der Inspiration sind. Sodass du geistig, ich will nicht mental ist so vorbelastet und geistig, dass du weißt, was brauchst du, damit du inspiriert bist in deinem Leben. Zum Beispiel bei mir ist es ganz wichtig, ich muss lesen am Tag. Ich weiß nicht, woran das liegt, also es ist total wichtig. Irgendetwas, und wenn ich nicht lesen, manchmal lese ich nicht, aber dann weiß ich, da muss ich die Essenz des Lesens praktizieren. Das heißt, ich muss mich erinnern an spirituelle Gedanken. Das ist ganz wichtig. Gerade für Sannyasis ist das absolut wichtig, dass sie ständig über das Zugang zum spirituellen Thema haben. Dass man geistig ausgewogen ist und so weiter. Ihr werdet weitergehen.
Ja, wir müssen gehen, leider.
Ja, toll. Also nicht toll, dass ihr gehen müsst. Wohnt ihr hier in der Nähe?
Ja, also ihr und wir wohnen daneben.
Ach toll. Warum kommt ihr nicht morgen noch vorbei? Oder ihr geht morgen schon zur Schule, oder?
Ja,
frei. Frei? Ja, ja. Sag doch noch auf Wiedersehen morgen, wenn wir nämlich anspannen. Das ist eine unglaublich interessante Sache.
Wenn wir zur Schule
Also, wann müsst ihr zur Schule?
4:30.
Du hast einen weiten Schulweg, ne, Anne?
Ja, in Feldkirch.
Feldkirch. Da kommen bestimmt wir auch durch, wie Jan. 6:30 musst du hier los.
Ja.
Warum kommst du nicht 6:20? Da kann man nur zum Auf Wiedersehen sagen. Nicht? Kommst du einfach vorher vorbei. Und du hast morgen frei. Ja. Du solltest ein bisschen länger schlafen. Ich würde sagen, und wenn du gegen 8 Uhr vorbeikommst, dann spannen die Ochsen an und ziehen weiter. Ne? Ja. Ja, wäre toll, wenn du vorbeikommst.
Okay.
Macht's gut. Und in der ist Irena noch da? Oder hast du die WG-Broschüre hier? Ja, sie schickt euch das zu, diese vegetarische Broschüre. Gut. Dann ich rede mal weiter, ihr geht am besten in diese Richtung oder wie?
Ja. Ja.
Also, gute Nacht, macht's gut, ja?
Tschüss.
Tschüss. Sache. Viele Leute sind eigentlich wahnsinnig unkompliziert. Und wenn die uns mal so kennenlernen, wie wir sind, dann finden sie einen Zugang, der sehr, ja, auch emotional ist. Ne? Ach, das sind ja Leute, interessant. War was anderes. Deswegen ist Bader Yatra. Ich denke, das ist ein unglaublich gutes Programm, was Zukunft hat. Wir müssen halt noch sehen, wie wir Kontakt zu Leuten kriegen, wie sie sich vielleicht noch an. Ich habe Gaurav Chandra heute gesehen, wie du zu Leuten gesprochen hast auf dem Weg. Das ist ganz wichtig. Wie diesen persönlichen Kontakt irgendwie machen, wo man noch ein bisschen spricht. So, und das geschieht nicht immer nur, ja, da muss man wirklich Zeit nehmen. Anyways, mental, wir sind bei geistig. Wir müssen sehen, wie jeder von uns, das macht unterschiedlich sein, inspiriert wird und durch was. Zum Beispiel, manche meiner Gottbrüder, will ich euch auch sagen, ist manchmal gut von alten Devotees zu lernen, die wissen, sie müssen sie lesen einfach Chaitanya Charitamrita, da ist die Inspiration sofort da. Viele sind das so. Prabhupada hat auch Chaitanya Charitamrita auf dieser für ihn sehr schwierigen Überfahrt, von gesundheitlich schwierigen Überfahrt von Indien nach Amerika gelesen. The source of the nectarine of my life, hat er geschrieben darüber. Nectarine of my life. Das ist eine andere Sache. Wir müssen sehen, dass wir geistig, das finde ich so wichtig von Bhaktivinoda Thakur, der sagt wirklich, jeder Mensch muss die Verantwortung tragen über seinen Geist. Was ist da drin? Sind Gefühle der Zuneigung, der Zuneigung zu Krishna und seinen Devotees drin, oder sind vielleicht Gefühle der Abneigung drin, dieses mentale Gift, Hass, Zorn, Neid, das im Geist drin ist, dieses mentale Gift, ist kaum Fortschritt zu machen. Keiner wird sehen, du bist vergiftet, aber du merkst es. So, Standort heißt, wo bist du geistig? Geistig, ihr wisst, ich meine damit diese mentale Ebene. Nicht? Und dann spirituell ist auch eine wichtige Frage, spannend. Spirituell kannst du daran erkennen, wie losgelöst bist du, wie angehaftet bist du zu Krishna und wie losgelöst bist du vom materiellen Dingen. Wir müssen immer wieder sehen, wo unser Standort ist, damit wir wissen, was wir als nächstes tun können. Wenn wir sehen, wir sind Durchhänger auf der spirituell gesehen oder mental gesehen, das ist sehr wichtig, diese Erkenntnis, aber nicht um dann depressiv in die Ecke zu gehen und unseren Kopf unter die drehenden Kutschenräder zu halten, diese traurigen Phasen im Gedenken zu erleben, sondern wir können einfach, wir werden dann sofort sehen, was wir tun können. Jemand, der nicht herausfinden kann, wo sein Standort ist, wird Schwierigkeiten haben im Gehen, im Losgehen. Deswegen hatte ich neulich so einen Punkt gemacht, dass wir die Kritik oder die, wie soll ich mich ausdrücken, die das Feedback von anderen wirklich gut gebrauchen können. Wie es eigentlich in Vaishnava-Kultur gemacht wird, Feedback, da muss eine gute, große Beziehung, eine gute Beziehung da sein. Ich möchte euch mal ein fantastisches Lila erzählen von Rupa und Sanatan Goswami. Sanatan Goswami hat immer allen Vaishnavas ein Feedback gegeben in Vrindavan oder hat sie angeleitet. Und einmal, ich meine, es ist auch eine sehr, ich muss schon detaillierter sehen. Unter fortgeschrittenen Gottgeweihten wird eine Praxis praktiziert, die nennt man Lila Smarana. Über dieses Lila Smarana schreibt Prabhupada auch im Krishna-Buch, das heißt, dass man sich an die Spiele von Krishna erinnert. Krishna führt verschiedene Lilas aus während des Tages. Es gibt 8 Zeiten am Tag. Dieser Tag wird eingeteilt in 8 Zeitperioden und zu diesen Zeiten tut Krishna etwas ganz Besonderes. Unsere Deity-Verehrung richtet sich nach diesen 8 Zeiten. Zum Beispiel morgens wecken wir Krishna, den Deity, auf. Das wird zu der Zeit gemacht, wo Krishna in Vrindavan aufwacht. Und zwar hört er zu der Zeit, wie ein spezieller Papagei den Vrindadevi schickt. Der macht Lärm und weckt ihn so auf. Und dann fängt an, Kakati zu zetern. Kakati ist ein alter Affe, also ein richtiger Affe. Monkey, nicht? Und das weckt Krishna dann auf. Und dieses Zetern von Kakati erinnert Krishna an das Zetern von Yatila, die nicht gerne macht, dass Krishna mit Radharani zusammen ist. Nicht? Und die immer zetert. So, dann wird Krishna Mahlzeiten gereicht während des Tages in dem Deity-Worship und zum Schluss kriegt er ein Glas Milch zum Einschlafen. Auch bei uns auf dem Altar Radha Madan Mohan. Nicht? So beendet Krishna auch seinen Tag in Vrindavan. Geht in Ruhe. Ich weiß, einmal war ich im Radharaman-Tempel und kam so um 9.30 Uhr da wohl an und habe so ein Feiert ab Kirtan geleitet. Und dann haben die Pujaris gesagt, ich muss jetzt ruhig sein, weil Krishna wird doch immer so jetzt der Deity wurde zur Ruhe gebracht. Wie kann ich denn da so einen riesen lauten Kirtan machen? Krishna ist so ruhelos und rastlos, sagten die. Den kriegt man nie ins Bett, wenn der Kirtan so laut ist. Nicht? Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich verwundert und dachte, Krishna ist doch total transzendental, der freut sich doch bestimmt über so einen westlichen Enthusiasmus, wie ich habe. Und dann habe ich nachgedacht, nur Krishna wird verehrt in unserer Deity-Verehrung, ja, indem er aufgeweckt wird und dann nochmal zu Bett gebracht wird, also ganz, er wird verehrt wie eben der Krishna in Vrindavan, der kleine Junge. Anyways, so fortgeschrittene Devotees denken immer an die Pastimes von Krishna, die Krishna tut über den Tag, und die nehmen somit in der Meditation daran teil. Nur einmal saß Rupa Goswami da und meditierte, und plötzlich konnte er nicht mehr weiter meditieren. Die Meditation brach, er kam nicht mehr rein, er konnte sich nicht mehr konzentrieren, seine Gedanken waren zu gestört. Und es war ihm jetzt noch nie widerfahren, noch nie geschehen. Und so ging er zu seinem Bruder Sanatan Goswami und sagte, warum kann ich nicht mehr meditieren über Krishna? Sanatan Goswami dachte kurz nach und gab ihm ein Feedback. du hast wahrscheinlich ein Vaishnava kritisiert. Denn wenn man Vaishnavas kritisiert, Geweihte Gottes kritisiert, dann kann man nicht Krishna-bewusst sein. Das ist, Rupa Goswami schreibt darüber, dass diese Kritik an Vaishnavas ist genauso schädlich wie ein Elefant, der in einen Garten einbricht und dort ein Sprössling, eine junge Pflanze, antritt und zerstampft eigentlich. So kann man, wenn man Vaishnava Vergehen macht, zerstampft man sozusagen seine Bhakti im Herzen. Das ist möglich. Und jemand, der keine Bhakti hat, kann natürlich nicht über Krishna meditieren. Und Rupa Goswami sagt, was? Ich habe doch nie einen Frevel gegen einen Vaishnava gemacht. Wieso? Ich saß nur da, also kann mir das nicht vorstellen. Nun, was war geschehen? Was geschehen war, ist, Rupa Goswami sah in seiner Meditation, wie die Devotis, die Sakis, versuchten, eine Frucht zu pflücken von einem Baum. Sie haben dazu eine menschliche Leiter gebaut. Nicht? Wie wir das auch manchmal machen, hält man sich zusammen, drei auf der untersten Ebene, halten sich so zusammen und dann können zwei darauf normal raufgehen auf die Schulter und dann können einer nochmal auf die hochgehen. Ich glaube, das ist ein bisschen wackelig, aber so vielleicht müssen sich fünf so um das Fundament machen. Und die pflücken, Radharani war also ganz oben und pflückte die Frucht. Und kam so ein Zweig, die an so einem Zweig war. Und als sie so sich ganz hochgestreckt hatte, um die Frucht zu pflücken, schnellte der Ast nach oben. Und sie verlor also ihr Gleichgewicht, weil sie alles da reingetan hatte. Und die musste also den Ast kriegen, zu Deutsch gesagt, um nicht runterzufallen. Und in dem Augenblick, als sie so das Gleichgewicht verlor, Entschuldigung, ich muss das mal vormachen, sah Rupa Goswami plötzlich einen schwarzen Arm wie eine schwarze Schlange von unten kommen und Radharani auffangen. Und dann lachte, dann musste er lachen, weil das war Krishna, der auf dem Ast war, ungesehen, der ihn runtergedruckt hatte und dann ihn hochwitschen hat lassen. Und dann hat er so herzlich gelacht wie Arjuna eben. Nur in dem Augenblick war ungesehen für ihn ein Geweihter Krishnas vorbeigegangen, der eine körperliche Deformität hatte, falls es das Wort schon in Deutsch gibt. Also einen körperlichen Mangel. Nicht? Er hinkte. Und als der Rupa Goswami so auflachen hörte, dachte er, der lacht über ihn, weil er so komisch geht, wegen der Deformität. Nicht? So, und war ihm missgünstig, war ihm gesonnen. So, Sanatan Goswami gesagt, sowas muss es gewesen sein. Du hast unbeabsichtigt ein Vaishnava-Apparat gemacht. Darauf, ja, was soll ich denn jetzt machen, sagte Rupa Goswami. Weil du musst diesen Devoti finden und dich bei ihm herzlich entschuldigen. Daraufhin sagte, ja, wie mache ich das, sagte Rupa Goswami, ich weiß ja nicht, wer es ist. Weil du rufst, machst einfach ein großes Festessen und wenn lädst alle ein, die hier sind, und wer nicht kommt, der ist es wahrscheinlich, weil er noch verletzt ist. Und so machte das war wie sehr intelligent, auch im menschlichen Verhaltensweise. Und so machte das Rupa Goswami und tatsächlich der Vaishnava mit der Deformität kam nicht an. Und so wusste Rupa Goswami, ging hin und sagte zu dem, der da saß und chantete, verletzt war, ach, tut mir so leid, ich muss dich verletzt haben. Nein, nein, sagte der Vaishnava, keine Ursache. Aber ich habe eine Frage, mit der ich nicht klarkomme. Du bist doch auf der höchsten spirituellen Ebene. Auf dieser Ebene sieht man doch nicht den Körper, sondern die Seele, oder? Also das war eine Frage, die ihn plagte. Nicht das. Und Rupa Goswami dachte sofort, stimmt. Und sagte, ich habe nicht über dich gelacht. Wirklich nicht. Ich habe da, ich war in meinen eigenen Welten. Ich wollte nicht sagen, was er da gerade erlebt hatte. Ich war in meinen eigenen Gedanken und habe deswegen gelacht. Bitte entschuldige mich. Ja, ich hatte meditiert, ich hatte die Augen geschlossen. So über was gelacht. So, was ich mit dem Beispiel sagen möchte, sind zwei Messages da. Die Hauptmessage ist, mach keine Vaishnava-Vergehen, aber das ist nicht unser Thema. Deswegen, die zweite Message ist, Feedback ist so wichtig. Das kann aber nur geschehen in einem Augenblick, wo man sich vertraulich mitteilt und vertrauliche Fragen stellt. Das kann man nicht so, das muss in dieser Übung geschehen. Nicht, nicht wenn man jetzt, mein Feedback zu dir, Hermann, ist, dass du und so weiter und so fort. So kann das nicht geschehen. Nicht? Das muss in einem vertraulichen, und dazu müssen wir in einen vertraulichen Umgang mit Devotees kommen. Kann man sehr viel Feedback bekommen, was aufbauend ist und förderlich. Ja. Wie spät ist es eigentlich? Nur nebenbei gefragt. Was heißt 9:45? Viertel vor. Dann ist das die letzte Frage, bevor wir ins Bett gehen. Ist der Ghosti? Ja, Prabhupada beschreibt, ist der Ghosti. Wir sind eigentlich vertraulich über Krishna sprechen. Wir haben das sehr, sehr nice gemacht. In den ältesten Tempeln, diese Praxis ist im Grunde genommen ein bisschen verloren gegangen. Ich versuche sie im Kleinkreis wieder aufleben zu lassen, weil man sich da auch ein bisschen kennen muss. Ishta Gosti ist eigentlich, wir hatten damals Ishta Gosti, die sahen so aus, die Briefe von Prabhupada wurden alle, wie wenn jemand einen Brief kam von Prabhupada, über auf der Welt wurde, er hat alle Tempel in der Welt geschickt. Jeder Tempel hatte so eine Beige ist Norddeutsch, solche Stapel von Prabhupada Briefen, und wir saßen dann zusammen, ungezwungen, Yogeshwara hat das immer dann vorgelesen, und da haben wir über den Inhalt der Briefe gesprochen. War unglaublich nice. Die Regel war einfach, man sollte beim Thema bleiben und nicht irgendwie in verschiedene Dinge aufschreiben. So Easter Ghosties kann man gut machen, indem man einen Text vorliest und dann über die Bedeutung des Textes spricht zusammen. Das ist Easter Ghosties. Wir kennen jetzt in Deutschland jedenfalls Easter Ghosties hauptsächlich so, dass wir über praktische Dinge sprechen. Zum Beispiel, wenn der NC Entschlüsse macht, dann werden die in Ishta Gostis dann gelesen und dann werden Fragen gestellt. Das ist sicherlich auch gut, aber muss das ja vermittelt werden, und man muss die Gelegenheit haben, darüber zu fragen und wie ist das jetzt zu verstehen und so. Das ist sicherlich auch gut. Aber Ishta Gosti hat auch noch dieses spirituelle Themen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht, also sind so über so Krishna bezogene Themen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, da sollten wir uns hier verabschieden. Ich möchte auch Irenes Mutter Ella sehr bedanken. Ich habe den schönsten Hut in meinem Leben jetzt. Ein leuchtendes Weiß. Ne? Also, sehr schön. Das kam gerade zur richtigen Zeit, weil ich dann immer das blöde Tuch muss ich immer rüber tun. Und jetzt werde ich diesen Hut da nehmen. Der wird mich mein Leben lang begleiten. So nice. Das ist sehr nice. Du hast so nice spontanen Dienst für die Devotees getan, indem du Hut verteilt hast. Sehr nice Inspiration im Herzen. Ja. Wirklich ein nice Service, ne? Es kam doch genau richtig. Nicht? Im richtigen Augenblick. Es war so heiß und Nicht? Und sofort mal sind alle, die Hüte, die Modis sahen alle aus wie transzentale Pilze plötzlich alle. weil sie sich äußerlich verändert hatten da oben. Sehr nice. Ella hatte gesagt, beim Hutgeschäft hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht genau, wie viel ich brauchen werde, geben Sie mir mal einen ordentlichen Stapel mit. Ich bringe dann die zurück, die nicht gebraucht werden. Ne? Aber alle wurden gebraucht anscheinend. Ne? Ja, toll. Vielen herzlichen Dank, war das ein sehr einfühlsames Geschenk. Gut, dann wollen wir hier mal enden. Ich hatte mir so ein schönes Lecture-Konzept, aber ich komme immer aus dem Konzept, wenn ich ganz neue Leute sehe, das ist für mich unglaublich, ich bin da so unglaublich sensibel, nicht? Wenn ich für die Votis predige, dann weiß ich, was ich hier vor mir habe. Wenn ich für Non-Devotis predige, weiß ich auch, was ich vor mir habe. Dann weiß ich auch, wie ich... Aber so beides, komme ich unglaublich ins Schleudern. Also unglaublich, das ist unglaublich, ich habe das heute wieder gemerkt. Es sind noch nur so Bruchstücke von hier und da und dann fühlte immer die Gegenwart und von den anderen da und ich kann mich jetzt nicht nach so einem Tag jetzt einfach nur über solche Themen sprechen, die man für die dann spricht. Da bin ich erst am Schluss so ein bisschen reingekommen, als ich schon weg war. Gut. Aber Freiheit, ich will das nochmal vorlesen, weil ich finde das so gut und jetzt kann ich ja unter den Vodis sprechen. Freiheit von Zweifeln und Täuschung kann von demjenigen erlangt werden, der nicht zögert und der die transzendentale Philosophie versteht. Prabhupada sagt also, wir müssen nicht zögern und einfach, indem wir einfach diese Philosophie müssen wir verstehen, die Landkarte kriegen und dann langs gehen. Langsam, aber sicher wird man dann frei von Verwirrung. Nichts sollte blind akzeptiert werden. Er sagt wirklich, das ist kein Widerspruch, dass man sagt, nimm die Landkarte, nimm die Heiligen Schriften, akzeptiere, ihr sagt, nichts sollte blind akzeptiert werden, sondern alles sollte mit Sorgfalt und Vorsicht geprüft werden. Das ist ganz wichtig für jemanden, die Heiligen Schriften zu prüfen, indem man einfach sieht, seinen Standort rauskriegt. Dann bezieht sich das auf einen und dann kann man sagen, es hat mir geholfen, und dann geht man voran. Für diejenigen von euch, die das gerne vertiefen wollen, diesen Abschnitt, ist ein unglaublicher. In diesem Abschnitt, also da ist so viel, sehr subtil, muss man bestimmt für sich selber lesen und für sich selber vertiefen. 4 bis 5, total einfach zu merken. 10 kann man sich merken und 5 ist ja die Hälfte von 10. Also so kann man sich 10, 5 merken. Es ist eigentlich 4 bis 5, aber wenn man schon mal in 5 bei 5 gelandet ist, ist man schon sicher. Nicht? Es ist nämlich... Vers 4 bis 5. Ach, Herr Krishna. Warum lacht ihr? Das ist eine Eselsbrücke. Braucht man doch im Leben. Srila Prabhupada ki jai. Sisi go nitai ki jai. Gaur premanandi. Adi adi bo.